vor einigen Wochen, da klingelte mein Telefon und mein Sohn war dran und der sagte mir, Papa, hast du schon gehört, dass Charlie Kirk erschossen worden ist? Und da sagte ich so, Charlie Kirk, kenne ich eigentlich gar nicht. Und dann kam Juni runter und sagte, hast du schon gehört, dass Charlie Kirk erschossen worden ist? Und dann bin ich nochmal so in mich gegangen und ich kannte den, aber nicht vom Namen her. Aber ich fand es so, hat mich doch ziemlich doll so berührt und ich habe darüber nachgedacht, auch über wie schnell so ein Leben beendet sein kann und was der so getan hat. Und inspiriert davon möchte ich mit uns mal zwei Leben, eins aus dem Alten Testament und eins aus dem Neuen Testament betrachten und was wir daraus lernen können, wo uns die Schrift warnt. Und vielleicht sagst du mir, wenn du so Altes Testament hörst, wäre das nicht für mich oder an mich geschrieben, wie diese Zitat manchmal so gesagt wird, hört man von verschiedenen Leuten, nicht nur von dir, Paul. Im Römer 15, da steht, 15 Vers 4, so ein Zitat von Paulus, und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Sagt sie also meineswegen und deineswegen, dass wir daraus lernen sollen, wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar sind und durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Also wir sollen durchhalten und warten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt und das aus der Schrift lernen. Und wenn ich so über die zwei Leben der Männer nachdenke, dann würde ich so sagen, ich liebe es, öfter mal Biografien zu lesen oder per Hörbuch zu hören. Nicht nur christliche Biografien, die natürlich auch. Ich habe auch Warren Buffett, Steve Jobs, Bonhoeffer, Luther gehört. Und ich denke immer, wenn ich so lange höre, dass ich Teil der Familie bin. Irgendwann, wenn es so über viele Stunden geht, dann denkt man so, man ist dabei in dem Leben. Und ein bisschen geht es mir auch, wenn ich die Geschichten der Könige von Israel höre. Wenn David vor Absalom flieht, dann bin ich irgendwie Teil der Geschichte, jedes Mal, wenn ich so ein bisschen lese, bei diesen Königen, auch bei den kleinen Königen. Und heute, da soll es um einen wichtigen König im Alten Testament gehen, der wird in den Königen logischerweise beschrieben, da heißt er aber anders als in der Chronik. Und sein Name ist in der Chronik Usia und in den Königen Asaja. Und er wird aber nicht nur in den Königen und in der Chronik beschrieben, der wird auch in Jesaja, Amos, Habakuk beschrieben. Und ich mache mal so eine Kurzversion seiner Biografie. Der wird also mit 16 Jahren König. Juni gibt schon seine Art, hat mich nämlich gefragt, werde ich erwähnt? Und er sagt, nein, nur einmal, das ist auch schon das zweite Mal. Wenn ich mir so vorstelle, er ist jetzt 17, ist er mit 16 der Richter über das Volk Israel gewesen wäre, dann wäre das schon eine krasse Sache. Aber Usia tat, was gut war. Er hat gute Dinge getan. Er hat Gott gesucht und Gott gab ihm dafür Erfolg. Und zwar insbesondere so lange, wie sein Mentor, sein Ratgeber, der Prophet Sacharja lebte. Der suchte das, was gut war in den Augen Gottes. Und Gott ließ es ihm gelingen, und zwar über eine lange Zeit, und zwar 52 Jahre lang war der im Dienst. Der kämpfte gegen die Philister, er riss Städte und Mauern nieder, baute neue im Philistergebiet. Gott half ihm gegen die Araber und die Meoniter. Und wir waren, heute würde man vielleicht sagen, Agrarwissenschaftler, weil der hat in der Ebene des Toten Meeres, was ja der tiefste Ort der Erde ist, 400 Meter unter Meeresspiegel, da hat er Ackerbau betrieben und eine ganz andere Kultur da gedeihen lassen zu einer anderen Zeit als im anderen Gebiet von Israel und hatte tolle Erfindungen gemacht und ein starkes Heer. Sein Ruhm ging bis nach Ägypten und er war sehr stark. Sein Name heißt übrigens Jahwe ist meine Stärke. Also er war stark, wie sein Name es sagte, bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist so der Kipppunkt, die Warnung, über die ich sprechen möchte. Als Biografie. Und zwar ab da lese ich 2. Chronik 26, Vers 16. Als er aber stark geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Und er versündigte sich an dem Herrn, seinem Gott, indem er in die Tempelhalle des Herrn ging, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Aber der Priester Asaja ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm, vortreffliche Männer. Und sie traten dem König Usia entgegen und sprachen zu ihm: Usia, es steht dir nicht zu, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die zum Räuchern geheiligt sind. Verlass das Heiligtum, denn du hast dich versündigt und das bringt dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre. Da wurde Usia zornig, während er die Räucherpfanne in seiner Hand hielt, um zu räuchern. Als er aber seinen Zorn gegen den Priester ausließ, da brach der Aussatz an seiner Stirn aus, vor den Augen der Priester im Haus des Herrn, beim Räucheraltar. Denn als sich der Oberpriester Asaja und alle Priester zu ihm hin wandten, siehe, da war er aussätzig an seiner Stirn, da jagten sie ihn rasch hinaus, und auch er ging selbst und machte sich davon, weil der Herr ihn geschlagen hatte. So war der König Usia aussätzig bis zum Tag seines Todes und wohnte als Aussätziger in einem abgesonderten Haus, denn er war vom Haus des Herrn ausgeschlossen und sein Sohn Jotham stand dem Haus des Königs vor und richtete das Volk des Landes. Eigentlich eine ziemlich krasse Story. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was geschehen war. Usia war 68 Jahre alt, also nicht besonders alt. Und etwas passiert in ihm, vielleicht ein bisschen eher, auf jeden Fall an diesem Punkt, der wird stolz, sein Herz wird verhärtet und er fängt an, Gottes Wort, Gottes Gesetze als persönliche Handlungsempfehlung nur zu sehen, nicht als Gesetz. Weil nur die Priester Aaron sollten räuchern. Der König durfte das niemals tun. Und er verliert, könnte man sagen, die Ehrfurcht vor Gott. Und es äußert sich darin, dass er die Ehrfurcht vor seinem Wort verliert. Und dieser Stolz hat schlussendlich sein Leben radikal zerstört. Und das sehen wir jetzt nicht nur bei Usia, das sehen wir auch bei anderen Königen. Das sehen wir bei Saul, das sehen wir bei Herodes Agrippa, der so eine fantastische Rede hielt, sodass das Volk aufgesprungen ist und gesagt hat, so redet nur ein Gott. Und er hat sich's gefallen lassen und starb kurz danach. Ihr kennt die Geschichte. Wir sehen es aber auch bei Nebukadnezar. Aber der hat Buße getan. Und die Frage ist, wie kann uns dieses Beispiel von Usia als Warnung für unser Leben dienen?
Und ich habe es mal so ein bisschen vielleicht überspitzt dargestellt. Ich habe geschrieben, mir aufgeschrieben hier, Segen. Mit anderen Worten, wenn es dir gut geht, wenn du Erfolg hast, wenn dein Leben gut läuft, kann gefährlich sein, wenn es uns stolz macht. Wenn wir denken, dass wir die tollen Menschen sind, wenn wir denken, wir schaffen alles aus unserer eigenen Kraft, wenn wir Gott die Ehre nehmen und uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Ich erinnere mich, es ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich mich mit einem Kunden unterhalten und die haben gar nicht über Christentum geredet, aber der sagte so zu mir, ja, ich habe das alles selbst geschaffen, ich brauche keinen Gott und irgendwie hat er so seine tolle Firma vor mir gelobt, obwohl wir das gar nicht in irgendeiner Form christlich besprochen haben, aber irgendwie steckt's ja manchmal in den Menschen auch also sozusagen als Nichtchristen drin, dass wir uns so selber loben wollen und das ist gefährlich. Zweiter Punkt, ich finde, Stolz macht dumm. Stolz, diese Dummheit kann in verschiedene Richtungen gehen. Bei Usia ging's in die Richtung, dass er so die Ordnung Gottes, die Gesetze Gottes, nicht mehr ernst nahm. Er hat priesterliche Aufgaben für sich übernommen, obwohl Gott das ganz klar anders gesagt hat. Und das ist so eine Warnung für uns, dass wir nicht blind sein sollen für diese Grenzen, die uns Gott gegeben hat, dass wir nicht anfangen, so Bibelstellen umzudeuten, wo sie uns passen. Obwohl wir wissen, dass Gott gewisse Dinge gesagt hat, sollen wir uns dran halten und nicht so untreu werden. Und natürlich, wir werden von unserer Kultur beeinflusst. Jeder Film, den wir sehen, jede Nachricht, die wir hören, jedes Gespräch, was wir haben, ist so eine Kultur, so ein Zeitgeist, der zu uns spricht. Und wir müssen aufpassen, was wir in unser Herz lassen. Und wir müssen es so an Gottes Wort abgleichen. Und ich möchte mal so ein kleines heißes Eisen anfassen. Ich war ja vor 14 Tagen mit der Familie beim Marsch des Lebens. Und da haben wir den Feminismus gesehen, wie die Menschen sich so hingestellt haben und gegen, also für Frauenrechte sozusagen in Form von Abtreibung demonstriert haben. Und ich finde, natürlich ist Feminismus, so wie es so erstmal auf den Lettern steht, Gerechtigkeit und Chancengleichheit, wichtig und gut, und Frauen sollen niemals unterdrückt werden. Im Gegenteil, wir sollen Frauen lieben, als Männer sollen wir sie mehr lieben als unser Leben. Also wenn, habe ich mir so überlegt, ein Mörder käme, der sagt, entweder erschieße ich dich oder erschieße deine Frau, dann soll ich mein Leben geben. Ich soll meine Frau lieben. Und trotzdem hat Gott uns unterschiedlich geschaffen, als Mann und als Frau, und auch uns in unterschiedliche Bereiche, in den verschiedenen Ebenen gesetzt. Ganz praktisch heißt es, habe ich letztens eine Studie gehört, wenn der Vater zu seinen Kindern sagt, wir gehen in den Gottesdienst, dann solltet viermal mehr nachhaltiger sein, dass die Kinder am Glauben bleiben, als wenn die Frau das sagt. Das fand ich sehr interessant, weil Väter sind identitätsstiftend für Kinder. Und deswegen ist jetzt auch so ein Aufruf an uns Männer, dass wir unserer Aufgabe gerecht werden, dass wir unsere Pflicht übernehmen. Alles, was ich sage und alles, was so gesagt wird, sollen und müssen wir am Wort Gottes als Maßstab und Richtschnur, als Wahrheit messen. Und wir haben natürlich auch noch den Heiligen Geist, der uns hilft in allen Bereichen. Die Frage ist so als Fazit des Lebensendes von Usia, was könnte der uns aus seinem Grab zurufen? Ich denke, der würde zu uns sagen, bleib abhängig vor Gott, auch wenn du Erfolg hast. Nimm Gottes Wort ernst, überschreite nicht seine Ordnungen, übe Demut, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Usia war ja isoliert und musste außerhalb der Stadt leben und wurde auch außerhalb der Stadt beerdigt. Und Demut heißt, ein weiches Herz zu behalten und zu akzeptieren, dass man falsch liegen kann. Und den zweiten Mann, den ich mir angucken möchte mit euch, das ist Paulus. Das war in meinem Bibelleseplan ein Vers, der hat mich eigentlich zu der Predigt so ein bisschen inspiriert, Carola, mit dir übereinstimmt. Und zwar sagt er im 2. Timotheus 4,7: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und irgendwie hat mich dieser Vers so richtig zu Tränen gerührt. Weil wisst ihr, das ist für mich so ein alter Pastor, der am Ende, sind ja die Pastoralbriefe, der am Ende seines Lebens steht und sagt, ich hab's hinter mich gebracht. Das ist wie so ein Vermächtnis, wie so eine Ermutigung und auch Ermahnung, dass er durchgekommen ist, dass er kurz vorm Ziel ist. Und was bedeutet das? Wir können ja viele Kämpfe in unserem Leben kämpfen. Wir können für unsere Meinung, für unser Recht, für unsere Rache kämpfen. Wir können für die richtige Sache kämpfen, aber trotzdem den falschen Kampf kämpfen. Und zwar, wenn wir lieblos unterwegs sind, unser Richtschnur soll die Liebe sein, so wie Jesus in der Liebe war. Wir haben uns letztens darüber unterhalten, in der Ältestenschaft, wie Jesus so mit Menschen umgegangen ist. Und Jesus war die Liebe, aber trotzdem streitbar und hat prophetisch die Dinge angesprochen. Was ist der gute Kampf? Paulus hat für die richtige Lehre gekämpft. Für das Evangelium, da wo es verdreht werden sollte, da ist er massiv eingeschritten. Er hat zu den Galatern gesagt, wer hat euch verzaubert, als die anfingen wieder so in Werksgerechtigkeit zu verfallen. Paulus hat gegen das eigene Fleisch gekämpft, so ein täglicher Kampf gegen Bequemlichkeit, Begierde, Stolz. Der hat für ein Leben im Geist gekämpft. Im Galater 5 steht, wandelt aber im Geist, dann werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und so mal als praktisches Beispiel. Ich kann abends so eine wundervolle Gebetszeit haben. Und wenn ich am Morgen aufstehe und wieder beten will, dann ist total trocken. So und man spürt ja nicht, man ist oder ich bin so im ganz normalen Fleisch. Und da habe ich so Gott gefragt, Mensch Gott, wieso ist das eigentlich so? Warum bin ich nicht so? Da lag nur eine Nacht dazwischen. Und das ist, weil meine geistlichen Antennen noch nicht ausgefahren sind, weil ich nicht dieses Geistliche sehe. Und es ist zwar kein Kampf, aber doch sowas, dass ich mich darum bemühen muss, im Geist zu sein, täglich. Paulus sagt noch einen krassen Vers, ich zerschlage meinen Leib und bezwinge ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Er kämpft also nicht gegen Menschen, er kämpft gegen sein Fleisch oder gegen, wie es im Epheser 6 steht, gegen geistliche Mächte. Da steht, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Dafür kämpfen wir, dafür machen wir Fürbitte, dafür beten wir. Paulus hat für den Glauben, für die Verbreitung des Evangeliums gekämpft, dass er das Evangelium jedem weitergesagt hat, dass er Beispiel ist für andere. Und das soll auch so eine Ermutigung an uns sein. Und wenn wir über den Lauf des Glaubens nachdenken, dann ist in dem Falle nicht der Weg das Ziel, sondern das Ziel ist Jesus Christus, dass wir zu ihm kommen. Denn bedeutet das, wenn wir laufen, dass wir Ausdauer haben, dass wir durchhalten in schweren Zeiten, dass wir Hindernisse ablegen, alles, was uns beschwert, Sünden und Verstrickungen, dass wir Kurs halten, dass wir nicht durch den Zeitgeist oder durch falsche Lehren nach rechts oder links abgezogen werden, dass wir Disziplin halten in unserem täglichen Leben und dass wir die Ziellinie überschreiten, wo Jesus Christus auf uns wartet. Und ich finde, mich berührt immer so ein Bild, was C.S. Lewis, was ich mal bei ihm gelesen habe, wo er sagt, ich glaube, da wurde jemand erschossen und ist bei Jesus, ein deutscher und ein englischer Soldat. Und dann sieht er Jesus zum ersten Mal. Und dann sagt er, du bist es, du bist es. Und du warst schon immer da. Aber jetzt sehe ich dich. Und wisst ihr, was wir so in unserem Gebetsleben erleben, wo wir Jesus erleben, Jesus ist da, aber ihr werdet ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Er ist da, er wartet auf uns. Und das ist diese Ziellinie überschreiten, das ist das Schöne. Darauf laufen wir zu. Letzter Punkt, Glauben halten heißt an Jesus festhalten. Er ist unser Fels, unser Anker, unsere Rettung. Am Glauben festhalten heißt Gott bis zuletzt vertrauen, ein Vorbild für andere zu sein und standhaft bleiben. Die Frage ist, wie schaffen wir das? Und da hatte ich auch so eine kleine persönliche Offenbarung. Wir beten ja immer, und ich bete auch immer, das Vater unser. Und bevor wir um Schuldvergebung beten, beten wir ja unser tägliches Brot gib uns heute. Und die Frage ist, was ist unser tägliches Brot? Das ist Jesus. Wir sollen, sagt Jesus selbst im Johannes, Jesus essen. Wir sollen Anteil an ihm haben. Wir sollen ihn in uns aufnehmen, dass er stark in uns wird. Das hilft uns, diesen Lauf zu laufen, Glauben zu bewahren und den guten Kampf zu kämpfen. Um mit Charlie Kirk zu enden, der wurde in einem seiner Videos gefragt, an was sollen die Menschen sich erinnern, wenn du gestorben bist? Und dann hat er kurz nachgedacht und gesagt, an meinen Glauben. An meinen Glauben. Und ob du jetzt 31 bist oder 101, ich möchte so demütig leben, ein weiches Herz zu behalten und am Ende meines Lebens, wie Paulus sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf beendet und ich habe Glauben gehalten. Amen.